Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 11. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Sri Unun, Pujastuti und Hanarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo ruft die Schüler auf, die sozialen Medien zur Verbreitung des Nationalgefühls anzuwenden. Indonesien ruft andere Länder auf, ihre Botschaften nach Jerusalem nicht zu verlegen. Präsident wird dem Start des Pesantrenpreneur-Programms beiwohnen. Indonesien und Singapur werden einen digitalen Netzknoten oder Digital Hub bauen. Ach, Indonesia Startup Firmen werden an einer Ausstellung in Australien teilnehmen. Die Indonesische Tourismus- und Kulturmesse stellt 500 Touristenziele vor. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo ruft die indonesische Gesellschaft, vor allem Schüler, auf, die sozialen Medien zur Verbreitung des Nationalgefühls, der Lehre, Gebetes und Sportgeistes anzuwenden. Sie sollen der Freiraum zur Entwicklung des Nationalismus werden. Das sagte Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 9. Mai 2018, den 350 Administratoren der Schülerorganisation der Oberschulen und Fachoberschulen aus ganz Pekanbaru am Flughafen Rusmin Nuryadin in Pekanbaru, Riau. Dabei betonte er, dass die Administratoren der Schülerorganisationen ein Vorbild für die Schüler und andere Kollegen werden sollten. Präsident Joko Widodo missbilligte scharf den einseitigen Plan der USA zur Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Als Präsident Joko Widodo am Freitag, den 11. Mai 2018, das dreieckige indonesisch, afghanisch und pakistanische Treffen der islamischen Gelehrten im Stadtpalast in Bogor Westia vereröffnete, rief Präsident anderer Länder auf, um ihre Botschaft nach Jerusalem nicht zu verlegen.
Pertemuan trilateral ulama ini kita lakukan di tengah keprihatinan dunia.
Dieses dreieckiges islamische Gelehrtentreffen findet jetzt statt, während wir den Sorgen um die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem uns machen. Indonesien missbilligte scharf diese Entscheidung, die Resolution des UN-Sicherheitsrats und des UN-Allgemeinversammlung verletzt. Ich dränge deshalb den UN-Sicherheitsrat und die UN-Allgemeinversammlung, dieses Problem zu erörtern und weitere Maßnahmen zu treffen. Ich rufe andere Länder auch auf, ihre Botschaft nach Jerusalem nicht zu verlegen. Die Verlegung wird den Friedensprozess stören. Das indonesische Volk wird den Kampf des palästinensischen Volkes immer unterstützen. Präsident Joko Widodo hat am Freitag, den 11. Mai 2018, im Präsidentschaftspalast in Bogor Westjava das dreieckige indonesisch-afghanisch- und pakistanische islamische Gelehrtentreffen offiziell geöffnet. 45 islamische Gelehrten aus Indonesien, Afghanistan und Pakistan nehmen daran teil und machen währenddessen einige Treffen. Präsident Joko Widodo betonte dabei, Indonesien unterstütze den Frieden und die Stabilität in Afghanistan. Präsident Joko Widodo wird am Samstag, den 12. Mai 2018, in der Islamischen Internatsschule Bait al-Hikmah in Pasuruan Ossiava dem Start des Programms Pesantrenpreneur beiwohnen. Einige Minister, der Gouverneur von Ossiava Soekarwo, die Bürgermeister und Bezirksleiter aus ganz Ossiava, der Leiter des Verbandes der indonesischen Jungunternehmer HIPMI Bahlil Lahadalia und einige nationalen Persönlichkeiten werden auch dabei anwesend sein. Dies teilte der Leiter des Verbandes der indonesischen Jungunternehmer Ossiavas, Mufti Anam, am Donnerstag, den 11. Mai 2018, in Surabaya der Presse mit. Mufti Anam, der auch den Verwalter der Islamischen Internatsschule Bait al-Hikmah ist, sagte, am Anfang werden wir die Läden in 10 islamischen Internatsschulen eröffnen. Das Laden heißt Ummart und wird in seinem Verwaltungs- und Betriebssystem die islamischen Lehre Scharia anwenden. Die Läden Ummart werden die Produkte, die von den Schülern der islamischen Internatsschule Bait al-Hikmah und von den lokalen Dorfeinwohnern hergestellt werden, verkaufen. Mufti Anam zufolge sei Pesantrenpreneur ein Programm zur Stärkung der Wirtschaft der Muslimen. Der Verband der indonesischen Jungunternehmer HIPMI, die Regierung, die Assoziation der indonesischen Einhändler Aprindo und einige Seiten unterstützen dieses Programm. Indonesien und Singapur sind bereit, zusammenzuarbeiten, um eine regionale Digitalgemeinschaft oder einen digitalen Netzknoten zu bilden. Es ist ein integrierter digitaler Netzknoten in Südostasien und soll dazu dienen, vor der Ära der Industrierevolution 4.0 zu stehen. Das war die Presseerklärung von dem Indonesian Industrieministerium am Donnerstag, den 10. Mai 2018 in Jakarta. Die Presseerklärung zitierte auch die Aussage von dem Industrieminister Airlangga Hartarto, der sagte, dass verschiedene richtige Maßnahmen seien nötig, damit die Änderung der Ära positive Auswirkungen für die Wirtschaft bringen werde. Dies teilte Minister Airlangga Hartarto kürzlich nach dem Treffen mit dem singapurischen Informations- und Kommunikationsminister S. Iswaran mit. Minister Airlangga Hartarto erklärte weiter, Präsident Joko Widodo habe im letzten April den großen Plan mit dem Titel Making Indonesia 4.0 eingeweiht, um auf die Implementierung der Industrie 4.0 vorbereitet zu sein. Indonesien habe deshalb ein klares Ziel und eine klare Richtung, um die indonesische Konkurrenzkraft im Industriebereich zu fördern, fügte Minister Hartarto hinzu. Die Indonesische Agentur für kreative Wirtschaft oder BEKRAF und das Indonesische Handels- und Werbungszentrum in Sydney, ITPC, arbeiten zusammen, um einen Pavillon bei der Technologieausstellung von dem Zentrum für Büro Automation, Informationstechnologie und Telekommunikation CeBIT für die Indonesische Delegation zur Verfügung zu stellen. Der Pavillon heißt Archipelagic. Die Ausstellung CeBIT Australia 2018 wird vom 15. bis 17. Mai 2018 in Sydney, Australien statt. Die indonesischen Teilnehmer sind acht Start-up-Firmen wie Skyline, Medico, Egg Villages Indonesia, Nixlab, Java Solusi 247, Jojonomic, Ukirama, und MetaBuilders oder Merakyat.co. Dies teilte der Stellvertreter im Vermarktungsbereich der Agentur BEKRAF, Joshua Puji Mulia Simanjuntak, am Donnerstag den 11. Am Donnerstag den 10. Mai 2018 in Jakarta der Pressemit. Während der Ausstellung werden die indonesischen Start-up-Firmen die Geschäftstreffen mit den anderen Geschäftsleuten durchführen. Vor der Ausstellung wird die Agentur BEKRAF Ihnen die Aufklärungen über Ihre Chancen auf dem australischen Markt und die finanzielle Technologie geben. Die Indonesische Tourismus- und Kulturmesse, die vom 10. bis 13. Mai 2018 in der Halle B im Jakarta Convention Center stattfindet, bietet Ferienpakete aus verschiedenen indonesischen Gegenden an. Diese Messe ist die 16. und wird von der Firma PT Wahyu Promo Citra durchgeführt. Es ist die einzige Tourismusmesse in Indonesien, die indonesische Gegenden wie unter anderem Naturtouristen Chile, Kulturen und Kunsttouristen Chile vorstellt und das Programm des Tourismusministeriums ist. Syukur Saka, der Direktor der Firma PT Wahyu Promo Citra, sagte in Jakarta, dass diese Tourismus- und Kulturmesse vom Tourismusministerium unterstützt werde, um das Ziel der Besucherzahl von 17 ausländischen Touristen und 270 einheimischen Touristen in diesem Jahr zu realisieren. Bei dieser Messe wurden 500 Touristen Chile vorgestellt. Er erklärte weiter, dass mehr als 70 Vertreter aus den Provinzen, Städten und Bezirken Indonesiens, Reisebüros, Hotels, Resorts und der Tourismusindustrie daran teilnehmen. Der Organisator der Messe setzt sich zum Ziel, 35.000 Besucher in dieser Messe zu erreichen. Bei der Messe im letzten Jahr besuchten 30.000 Personen diese Messe. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.680,95 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.955,77 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.959 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Der Sieg der Oppositionsseite in Malaysia, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die malaysische Geschichte ist nicht mehr gleich, nachdem die Barisan Nasional die eine Koalition der 13 Parteien mit UMNO als eine der stärksten Parteien in Malaysia ist, vor 60 Jahren die Macht hat, muss die Barisan Nasional freiwillig sein, ihre Macht an die Oppositionsseite zu überreichen. Bei den allgemeinen Wahlen, die am Mittwoch, den 9. Mai 2018 stattfanden, stand Barisan Nasional vor Pakatan Harapan, die aus 4 Parteien besteht. Das Wahlergebnis sei, dass das malaysische Volk die Unterstützung für Pakatan Harapan gegeben habe. Das Pakatan Harapan erhielt dabei 11 Sitze. Mit der Parteikoalition in Malaysia des Kalimantan Tiles erhielt Pakatan Harapan 121 Sitze. Des Weiteren erhielt Barisan Nasional nur 79 Sitze. Der malaysische Premierminister Najib Tun Razak, der Barisan Nasional leitet, hat diese Niederlage anerkannt. Trotzdem ist die Führungsfrage noch nicht erledigt. Wenn es pro Partei gezählt würde, gäbe es keine Partei, die absolute Mehrheit ohne Koalition beherrscht. Die Oppositionsparteien, die sich in Pakatan Harapan einigen, wird sie eine Kollaboration mit Barisan Nasional nicht durchführen. Die Niederlage von Barisan Nasional wird vom Misstrauen der malaysischen Gesellschaft an Figur von Najib Tun Razak verursacht, da sie meint, dass Najib Tun Razak das Mandat nicht gut realisiert hat. Eins davon ist der Korruptionsskandal in einem der staatseigenen Betriebe in Malaysia. Nach dem Bericht hat Najib Tun Razak das Geld in großer Menge erhalten, obwohl er den Bericht dementiert. Mahathir Mohamad, die als der malaysische Premierminister innehatte, kann nicht automatisch der Ministerpräsident werden, obwohl er der Leiter der Koalition gewählt wird. Nach der Stimmenzählung kann Malaysia noch nicht vollständig von der Führungskrise freigelassen werden. Najib Tun Razak überreicht Yang di Pertuan Agung Sultan Muhammad der Fünfte als der malaysische Staatsoberhäupter dieses Problem. Endlich wurde Mahathir Mohamad als der siebte malaysische Premierminister am Donnerstag, 10. Mai 2018 vereidigt. Eigentlich gibt es einen Bericht, dass der Palas nicht so einverstanden mit Mahathir Mohamad sei, da er das Königreich oft kritisiert hat. Vorher haben die Koalitionsleiter der König Yang di Pertuan Agong getroffen, zu bestimmen, dass Mahathir ernannt werden könnte, Malaysia zu regieren. Die Volksstimme Malaysias, die das Vertrauen an die Koalition von Pakatan Harapan zur Führung des Landes gegeben hat, soll unterstützt werden. Die malaysische Führung unter Dr. Mahathir Mohamad, der schon 92 Jahre alt ist, in dieser Periode sollte in der Lage sein, positive Hoffnungen für Malaysia zu bringen. Der Grund dafür sei, dass die politische Krise in dem Land sicher den Effekt für die regionale Lage im ASEAN-Gebiet und in Indonesien bringen werde. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse, die am 11. Mai passierten wie folgt. Ein Durchgang der Erde vor der Sonne von Mars gesehen findet statt. Ein Durchgang der Erde von der Sonne von Mars gesehen findet statt, wenn der Planet Erde direkt zwischen Sonne und Mars vorbeizieht und einen kleinen Teil der Scheibe der Sonne für einen Beobachter auf dem Mars bedeckt. Während eines solchen Durchgangs kann durch ein Sonnenfilter die Erde von Mars als kleine schwarze Scheibe gesehen werden, die sich über die Sonne beugt. Der Fall ist besonders interessant, weil die Erde und der Mond bei dem Transit häufig zusammen gesehen werden können. Jedoch beendet manchmal der eine den Durchgang, bevor der andere damit anhängt. Von Marssonden wurde ein Durchgang der Erde noch nie beobachtet. Das letzte derartige Ereignis fand am 11. Mai 1984 statt. Der nächste Transit jedoch, der am 10. November 2084 stattfindet, konnte von zukünftigen Marskolonisten beobachtet werden. Die Valley Parade Feuerkatastrophe ereignete sich am 11. Mai 1985 in Bradford in Yorkshire, England. 56 Zuschauer kamen ums Leben und 265 wurden verletzt, als ein plötzlich ausbrechendes Feuer die Haupttribüne des Valley Parade Stadions der englischen Fußballmannschaft Bradford City während eines Spiels gegen Lincoln City verwüstete. The Badams hatten sich eine Woche vor diesem Spiel die Meisterschaft gesichert und damit den Aufstieg in die Second Division erreicht. Dieses Spiel sollte die krönende Abschlussveranstaltung der Saison werden. Die betroffene veraltete Holztribüne war mit ungefähr 3000 Zuschauern besetzt und das gesamte Stadion mit 11.076 Zuschauern nahezu ausverkauft. Vor der Saison hatte die örtliche Feuerwehr die Papierabfälle unter der alten Holztribüne beanstandet und empfohlen, diese eventuelle Brandlast zu entfernen. Dieser Empfehlung wurde nicht entsprochen, weil geplant war, die alte Holztribüne nach der Saison durch eine neue aus Stahl und Beton zu ersetzen. Nachdem es am Vortag auf dem Mount Everest zu einem Wetterumschwung mit Schneesturm gekommen ist, konnten von den 30 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zum Gipfel befunden haben, nur 22 Leben zurückkehren. Das ist das bislang schwerste Unglück am Mount Everest. Der Expeditionsteilnehmer John Krakauer hält seine Erlebnisse später in dem Bestseller Into Thin Air fest. Beim Unglück am Mount Everest sind am 10. und 11. Mai 1992 mehr als 30 Bergsteiger bei dem Versuch, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen, von einem Wetterumschwung überrascht worden. 5 Bergsteiger auf der Südseite und 3 auf der Nordseite des Berges kamen dabei ums Leben. Obwohl es immer wieder zu Todesfällen bei der Besteigung des Mount Everest kommt, fanden die Ereignisse 1996 weltweite Medienbeachtung, da einerseits mehrere erfahrene Bergführer kommerzieller Expeditionen unter den Opfern waren und andererseits einige der Überlebenden in der Folgezeit ihre Erlebnisse veröffentlichten. Erwähnenswert sind hier vor allem die Berichte des US-amerikanischen Journalisten John Krakauer, des britischen Regisseurs Matt Dickinson sowie des kasachischen Wegführers Anatoli Bukrejew. Angesicht der hohen Opferzahl an einem einzigen Tag wurden nach dem Unglück insbesondere die Vorgehensweisen von kommerziell operierenden Organisationen am Mount Everest in Frage gestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörer und Hörer des Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und China haben der Stärkung der Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich zugestimmt. Die Nationalwirtschaft anzukurbeln, erweitert Indonesien seine Partnerschaft mit der Volksrepublik China. Man hofft, dass das Engagement bei den Ländern gestärkt wird. Präsident Joko Widodo forderte den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang auf, den Import der indonesischen Produkte nach China zu steigern. Präsident Joko Widodo sagte am Montag, den 7. Mai dieses Jahres, im Präsidentenpalast Bogor, der angeforderte Export bestünde in tropischen Obst und Palmöl. Der Präsident fuhr fort, dass Ministerpräsident Li Keqiang bereit sei, die Handelsbeziehung Indonesiens mit der Steigerung des Exports von mindestens 500.000 Tonnen Palmöl nach China zu stärken. Präsident Joko Widodo würdigte den indonesischen Besuch von Li, denn dieser Besuch sei der erste Besuch nach seiner offiziellen Ernennung. Bei seinem indonesischen Besuch wurde Li von einigen Großunternehmen begleitet. Für Indonesien ist China der strategische Partner vor allem im Bereich der Wirtschaft, des Handels und der Investition. Joko Widodo zufolge sei der indonesische Besuch von Li der wichtige Schritt in der Stärkung der Beziehungen zugunsten beider Seiten. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, dass China ein großer Markt für indonesische Produkte sei. Dies könne an der Einwohnerzahl Chinas, nämlich 1,37 Milliarden Personen gesehen werden. Li forderte die indonesische Regierung auf, den Prozess der Genehmigung für die Investition chinesischer Unternehmen in Indonesien zu erleichtern. Beim Treffen erörterten beide auch die Zusammenarbeit im Bereich des Halal Nahrungsmittel und der muslimischen Kleidung. Li meinte, dass die Zusammenarbeit beider Länder in diesem Bereich realisiert werden könne, da China 20 Millionen Muslime habe. Hoffe, dass die Zusammenarbeit Chinas mit den ASEAN-Ländern einen nützlichen und strategischen Erfolg erreichen werde. Präsident Joko Widodo berichtete dem Ministerpräsidenten Li über die fünfjährige Arbeit der ASEAN-Länder, die einen signifikanten Beitrag in der Schaffung des Friedens und der Stabilität im Gebiet geleistet habe. Man solle diesen Frieden verteidigen und stärken. Der Präsident sulut auch China dazu, die Unabhängigkeit Palästinas zu unterstützen. Außerdem forderte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala die Regierung und die chinesischen Unternehmer auf, die in Indonesien investieren, die indonesischen Arbeitskräfte in jeder Investition in Indonesian Indian for the Grundzustellen und Anzustellen. Sagte dies am Montag, den 7. Mai in seiner Rede bei der Indonesisch-Chinesischen Geschäftsgipfelkonferenz in Jakarta. Yusuf Kala gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Priorität der indonesischen Arbeitskräfte in jeder chinesischen Firma einen Mehrwert für die Industrie, die Umweltstabilität und die Verbesserung der industriellen Produkte geben werde. Inzwischen sagte der chinesische Botschafter in Indonesien, Zhao Qian, dass der indonesische Besuch des Ministerpräsidenten Li die Wichtigkeit Indonesiens für China zeige. Zhao erklärte weiter, dass die Beziehung der chinesischen und indonesischen Gesellschaften seit 2000 andauerten. Außerdem sei Indonesien einer der diplomatischen Hauptpartner Chinas. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, Kampung Jowo Skatul in Kendal am Krater Ratu des Berges Sala in West Java näher kennen zu lernen. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens im RRI Wood Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, die Landesgemeinde Die Fackel Beleuchtung, kein Fernsehen, aber Internet. Das ist die Lage im Kampung Jowo des Dorfes Sekatul in Margosari, im Kleinbezirk Limbangan, dem Bezirk Kendal in der Provinz Central Java. Die Landwirte bei der Arbeit, die mohenden Buffel, das Schaufelgeräusch beim Hacken in den Reisfeldern und die Stimme der Vogel verschönert die Lage in Kampung Jowo. Kampung Jowo ist ein Touristenziel mit etwa 12 Hektar Größe und liegt am Fußbeck Ungaran. Es bietet eine schöne Natur mit dem Hügel Medini, der frischen Luft und der Teeplantagen aus Denung an. Kampung Jowo Sekatul zu erreichen, können Sie mit einem Privatauto in 30 Minuten und mit einem öffentlichen Verkehrsmittel in etwa 60 Minuten, sowohl aus der Stadt Semarang wie aus Ungaran, der Hauptstadt des Bezirkes Semarang, fahren. Aus Kendal aus können Sie dieses Touristenziel über Kaliwungu aus der Stadt Semarang oder Ungaran zur fast gleichen Zeit erreichen. Sie sollten Rp3.000 für die Eintrittskarte und Rp2.000 für die Schüler und Studenten bezahlen. Dort können Sie sehr große traditionelle javanische Häuser, die sogenannten Joglo, mit deren Möbeln und Einrichtungen finden. Di stimung dir Javanisen Landesgemeinde können Sie dort genießen, wenn Sie in Kampung Jowo übernachten. Es gibt dort keine Lampen und Fernsehen. Sie können aber Internet anwenden. Kampung Jawa bietet nicht nur die Einzigartigkeit der klassischen Gebäude und Häuser, sondern auch ein interessantes Agrartouristenziel mit Dorfnuance an. Dort können Sie auch eine Reisfelderausdehnung, Heilpflanzen, Zierpflanzen, Vanille und Erdbeerplantagen erleben. Sie können dort frische Erdbeere direkt pflücken. In Kampung Jawa findet man auch ein Angelgebiet. Es gibt auch einen Standort zur Ausbildung, an dem Sie die Herstellung von Palmzucker und Tempeh lernen können. Sie können auch in Kampung Jawa Sekatul zelten und die Einrichtungen für Gartenfeste finden. Kampung Jawa Sekatul stellt nicht nur klassische einzigartige javanische Häuser vor. Kampung Jawa Sekatul ist auch der Beweis der Treue des Besitzes dieses Touristenziels KPH Heri Joyo Negoro in der Geschichte und in der Erhaltung der javanischen Kultur. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über Kampung Jawa Sekatul in Kendal, General Java. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm des Undas. Nun einen Beitrag über den Mandau-Tanz aus Zentral-Kalimantan. Liebe Zuhörer, außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Livestream voinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das Mandau ist eine traditionelle Waffe des Volksstammes der Dayak auf Kalimantan. Es ähnelt einem großen Hackmesser, das einige Schnitzereien auf einer unzarten Klinge besitzt. Es gibt häufig auch Löcher in der Klinge, die mit Kupfer oder Goldkupfer eingefasst sind. Der Rohstoff für das Mandau ist das Eisen von Mantikai. Es ist im Mantikai-Fluss im Dorf Tumbang Atai, Sanaman Mantikai Gantingan aufzufinden. Dieses Eisen ist elastisch und sehr einfach zu biegen. Das originelle Mandau versinnbildlicht das Penyang, eine Sammlung von Wissen des Dayak Volksstamms ausgehend von Meditation oder Anweisung der Vorfahren. Das Mandau diente ursprünglich im Krieg. Das Penyang, das den Mandau-Inhaber oder Mandau-Benutzer kräftig und immunisiert, erhält eine magische Kraft, um den Feinden en gegen zutreten. Mando und Penyang bilden eine Einheit und können nicht getrennt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Existenz von Mando als Kriegswaffe des Dayak Volksstamms in Zentralkalimantan zu respektieren, hat dieser Volksstamm einen sehr schönen Tanz choreografiert. Dieser Tanz heißt Mandau-Tanz. Er wird sehr häufig bei verschiedenen Zeremonien und bei der Begrüßung wichtiger Gäste vorgeführt. Dieser Tanz wird von Männern und Frauen getanzt und stellt den Kampfgeist der Dayak-Truppen dar, ihre Heimat und ihre Würde zu verteidigen. Viele Leute sind aber der Meinung, dass der Mandau-Tanz den Mut der Männer darstellt, das Leben zu bewältigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die männlichen Mandau-Tänzer tragen beim Tanz ein Kleid, das aussieht wie eine Weste aus Leder und einen Lendenschurz oder ein Tuch als Rock. Sie tragen auch einen Hut in Form eines Tingang-Vogels. Die Tänzer müssen bei der Tanzvorführung die Mandau-Waffe und ein typisches Dayak-Schutzschild namens Talawang halten. Dieser Tanz wird mit elastischen und kräftigen Bewegungen, die angriffslustig aussehen, dominiert. Der Tanz wird mit kräftiger Musik von Schlaginstrumenten, Kendang und Karantung begleitet. Karantung ist ein traditionelles Musikinstrument des Dayak Volksstamms, das im Allgemeinen aus Metall hergestellt ist. Die Harmonie dieser traditionellen Musikinstrumente entsteht beim Schlagen eines Rhythmuses, der die Zuschauer zur Tanzvorführung aufruft, sich begeistert wie die Kämpfer des Dayak-Volksstamms zu verhalten. Die Klänge der Karantung-Musik erweckt das Gefühl der Zuschauer, die Atmosphäre der Begeisterung der Dayak-Soldaten zu fühlen. Der Mandau-Tanz ist nicht nur eine Vorführung, sondern auch ein Spektakel, da den Zuschauern eine Kombination von Musik, Kleidung und Tanzbewegungen vorgeführt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Mandau-Tanz ist ein Symbol der Kräfte der Männer des Dayak Volksstamms aus Zentralkalimantan, allen Hindernissen in allen Lebensaspekten zuvorzukommen. Beim traditionellen Mandau-Tanz sind magische Lehren, die das Gefühl des Volksstamms und deren Umgebung zeigen, sehr einflussreich, sodass dieser Tanz ein Teil der Rituale des dort lebenden Volkes geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Ostjava. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Graben Sapi. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, das von Umar Dhani gesungene Lied ist unbekannt, wer es komponiert hat. Dieses Lied erzählt von der Tradition, die üblicherweise von der Madura-Gemeinde gemacht wird, nämlich Graben Sapi. Sape oder Karapan Sapi oder Kuhrennen ist ein Begriff für das Kuhrennen, das ursprünglich aus Madura, aus Java, stammt. In alten Zeiten kamen viele Touristen auf die Insel Madura, um den jährlich stattfindenden Karapan Sapi zu erleben. Bei diesem Rennen wird jede umkämpfte Kuh von einem kleinen Jockey geritten, um schnell die Ziellinie zu erreichen. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Volkslied aus Madura, aus Java mit dem Titel Tanduk Mancing. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Horrorfreunde, Sie haben gerade ein anderes Lied aus Ostjava mit dem Titel Tanduk Mancing gehört. Dieses Lied ist auch das von Madura Leuten. Tanduk Mancing bedeutet das Vergnügen des Wissens. Dieses Lied erzählt vom Leben der Maduras, die als Fischer leben. Das Leben als Fischer ist sehr schwierig, denn jedes Mal gibt es Angst vor der Gefahr auf See. Obwohl Madura-Fischer gefährlich und bedrohlich sind, suchen sie immer noch Fische auf See für das Leben ihrer Familie. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musik Regenbogen für heute über die Volkslieder aus Madura, Ostjava. Zum Schluss unseres Programms hören Sie die anderen Volkslieder aus Ostjava mit dem Titel Ajar Kenalan, das von Revlin gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.